Sondersendung. Wir sind Def Radio vom Chaos Computer Club Ulm. Def Radio ist am Mikrofon. Wieder Def Radio hier zu Def Radio.
Wir sind auch immer noch experimentelles Radio und somit kommt hier Oscar Wilde, das Bildnis des Dorian Gray, sein einziger Roman und davon das Vorwort. Der Künstler ist der Schöpfer schöner Dinge. Die Kunst zu offenbaren und den Künstler zu verbergen, ist Aufgabe der Kunst. Kritiker ist der, der seinen Eindruck von schönen Dingen in eine neue Form oder ein neues Material übertragen kann. Die höchste wie die niedrigste Form der Kritik ist eine Art Selbstbiografie. Wer hässliche Absichten in schönen Dingen findet, ist verderbt, ohne Anmut zu haben. Das ist ein Fehler. Wer in schönen Dingen einen schönen Sinn findet, gehört zu den Reichen der Kultur. Für ihn besteht Hoffnung. Das sind die Auserwählten, denen schöne Dinge einzig wahre Schönheit bedeuten. So etwas wie ein moralisches oder unmoralisches Buch gibt es nicht. Bücher sind gut geschrieben oder schlecht geschrieben. Sonst nichts. Kein Künstler will etwas beweisen. Selbst Wahrheiten können bewiesen werden. Kein Künstler hat ethische Sympathien. Eine ethische Sympathie bei einem Künstler ist eine unverzeihliche Maniertheit des Stils. Kein Künstler ist dekadent. Der Künstler kann alles ausdrücken. Denken und Sprechen sind für den Künstler ein Mittel der Kunst. Laster und Tugend sind für den Künstler Material der Kunst. Vom Standpunkt der Form ist der Typus aller Kunst die Kunst des Theaters. Vom Standpunkt des Gefühls ist das Handwerk des Schauspielers der Urtypus. Alle Kunst ist zugleich Oberfläche und Symbol. Wer unter die Oberfläche geht, tut es auf eigene Gefahr. Wer das Symbol deutet, tut es auf eigene Gefahr. In Wahrheit spiegelt die Kunst den Betrachter und nicht das Leben wider. Meinungsverschiedenheiten über ein Kunstwerk zeigen, dass das Werk neu, vielfältig und bedeutsam ist. Wenn die Kritiker uneins sind, ist der Künstler einig mit sich selbst. Wir können einem Menschen verzeihen, dass er etwas Nützliches gemacht hat, solange er nicht dafür bewundert werden möchte. Die einzige Entschuldigung dafür, dass er etwas Nutzloses gemacht hat, ist, dass man es inbrünstig bewundert. Und alle Kunst ist völlig nutzlos.
Ja, hallo Michael.
Hallo.
Wir hatten jetzt ein langes Vorgespräch und ich bin noch ein bisschen verwirrt über die Begriffe. Ganz grob gesagt wollen wir uns eigentlich über die Steuerung von Konzernen unterhalten. Vielleicht Fragen beantworten, warum der kleine Arbeiter so etwas wie einen Vorstand braucht und verschiedene Ressorts und darüber, wie Arbeitsabläufe organisiert werden.
Ja, warum? Also Konzerne sind ja große Unternehmen, meistens auch eher so sozialer Art und Weise. Sie bestehen aus Menschen. Konzerne entwickeln sich ja auch aus irgendwelchen Kleinunternehmen. Irgendwann mal, am Anfang war halt einer, der hat die Idee gehabt oder der hatte ein Interesse in der Richtung weit zu gehen. Im Laufe der Geschichte wurde dann er immer größer und irgendwann mal war eine kritische Größe erreicht und man hat dann entschieden, dass man einen Konzern gründet beziehungsweise schaut, dass man das Geld, was man braucht, um ein Unternehmen zu betreiben, von seinen Aktionären holt. Und soweit baut man dann eine Aktiengesellschaft auf und schaut, dass man über von außen halt Fremdkapital reinholt. Gut. Nichtsdestotrotz sind Konzerne trotzdem menschliche Gebilde. Wie eine Gesellschaft.
Und genauso wie Maschinen gesteuert werden, hast du Interesse daran, Menschen zu steuern.
Genau. Menschen muss man steuern durch Menschen. Weil Maschinen verstehen Menschen nicht. Nur Menschen können Menschen verstehen.
Wir hatten an der Stelle getrennt den Linienablauf von dem Prozessablauf. Linie als etwas, eine Personalhierarchie von einem Vorgesetzten, von Vorständen und von Facharbeitern. Und Prozessablauf kommen wir später drauf.
Genau.
Wie funktioniert eigentlich bei mir im Konzern meine fachliche Steuerung, ich als Arbeiter?
Deine fachliche Steuerung funktioniert über den Teamleiter. Das heißt, der Teamleiter hat als Aufgabe, dich als Mensch und als Fachexperte entsprechend den äußeren Anforderungen weiterzuentwickeln, hinzuentwickeln.
Äußere Anforderungen könnten sein, das Unternehmen hat sich vorgenommen, es möchte wachsen und demzufolge ein größeres Portfolio abdecken und braucht jetzt mehr Mitarbeiterkompetenz.
Genau, oder andere Mitarbeiterkompetenz. Das heißt, wenn du davor Fachmann für den Bereich A warst, dann bist du, solltest du heute dann Facharbeiter, Fachmann für den Bereich B sein. Ja, und dort musst du hinentwickelt werden. Das geht jetzt nicht so, dass man morgen zu dir sagt, du hast gestern das gemacht und tust morgen das, sondern man muss einen langsamen Übergang machen, bei dir die Kompetenz dann in dem Bereich B dann steigern.
Sind aus Sicht des Unternehmens eigentlich Mitarbeiter auch nur Ressourcen?
Natürlich. Aber halt menschliche Ressourcen, ja.
Bei denen die Steuerung ein bisschen anders funktioniert.
Genau. Den Fachmann hat man, um Maschinen zu steuern. Den Teamleiter, den Ressortleiter und alle weiteren obendrauf hat man, um die Menschen zu steuern.
Was sind denn so typische Anforderungen, die du an den Teamleiter stellen würdest, um diesen Aufgaben nachgehen zu können?
Ein Großteil soziale Kompetenz, Struktur, und durchaus Stressresistenz, und zwar eher in dem emotionalen Bereich.
Für seine eigenen Emotionen oder für die seiner Mitarbeiter?
Für beides.
Du hattest ja gesagt, der Teamleiter hat die Aufgabe, mich als Mensch wahrzunehmen, als Mensch zu steuern, Strategie weiterzugeben. Wir sprachen noch über die Lebensschicht. Das ist irgendwie mal runterbrechen. Also ich als Fachmann arbeite in meinem Bereich autark. Ich sammle irgendwoher einen Arbeitsauftrag ein, muss Informationen sammeln, die ich brauche, um den Auftrag zu bearbeiten, und habe nachher ein Endergebnis, das ich abliefern möchte. Das kann ein Zwischenschritt sein, und
das, was du jetzt gerade erklärt hast, ist Prozess. Das sind prozessuale Abläufe. Du bekommst einen Auftrag. Den solltest du schon wissen, woher du den Auftrag bekommst und in welcher Form er dir gegeben werden muss. Ob das eine E-Mail ist, ein telefonischer Anruf, ein Brief oder ein Auftrag in einem Tool, wie auch immer das geartet sein mag. Jedenfalls musst du wissen, woher du deinen Auftrag bekommst. Und der vor dir, der diesen Auftrag erstellt, muss wissen, was du für Informationen brauchst, damit du deinen Auftrag erfüllen kannst. Damit du den Auftrag verstehst.
Welches Steuerungsorgan legt fest, wie diese Aufträge übergeben werden?
Prozessmanagement. Also das Prozessmanagement bzw. die Rollenbeschreibungen und die Ablaufbeschreibungen legen fest, in welcher Form dir welche Aufträge gegeben werden.
Wenn jetzt so ein Konzern eine neue Aufgabe nimmt, also sein Portfolio erweitert, sich neue Mitarbeiter einstellt, wie passiert es dann, dass diese neuen Prozesse entwickelt werden?
Also wenn eine Strategie umgesetzt werden soll, dann werden Maßnahmen bestimmt, um genau solche Strategien also in die Tat umzusetzen. Und dazu werden erstmal Projekte gestartet, um zu schauen, wie diese ganzen Sachen umgesetzt werden können. Projekte, die haben eine relative Einmaligkeit. Das heißt, es sind ja so Maßnahmen zum Umsetzen von Strategien, haben ja auch eine gewisse Einmaligkeit. Und dafür sind Projekte da. Später, wenn man festgestellt hat, was im Detail zu tun ist, damit man genau diese Strategie umsetzen kann und dann das auf die normale Organisation runterbricht. Dafür ist dann das Prozessmanagement da. Das heißt, das Prozessmanagement nimmt die Anforderungen auf, um diese Arbeitsabläufe zu gestalten. Und es gibt verschiedene Methoden, Sammlungen, die nachher helfen, genau diese Prozesse zu erstellen und zu beschreiben. Eins wäre zum Beispiel ITIL. Es ist nichts weiter als eine Sammlung von Prozessen, die dabei helfen, Strategien in der IT oder Dinge umzusetzen in der IT.
Ich mag nochmal den übergeordneten Bogen schlagen. Wir haben drei große Säulen, die wir steuern wollen. Wir haben einerseits das Personal im Konzern, das als Ressource betrachten, die irgendwie Aufgaben haben, sich weiterentwickeln können, in Gruppen organisiert sind. Also Linienaufbau. Wir haben sowas Ähnliches, das in fern zur fachlichen Steuerung dient. Dann ist die Frage, machen wir das einmalig, dann ist es Projektmanagement. Machen wir es mehrmalig, dann ist es Prozessmanagement.
Genau, die Einmaligkeit, also ein Projekt, dient dazu, ein neues Potenzial zu entwickeln. Also das heißt, die Möglichkeit zu öffnen, Geld zu verdienen. Das ist Projekt. Und Prozessmanagement, da wird das Geld nachher verdient, weil je häufiger eine Sache abläuft, desto höher ist natürlich der Gewinn, den man dabei macht. Ja? Ein Prozess ist ja, ein Projekt ist ja was Neuartiges, da muss man sich finden, da investiert man relativ viel Geld in einen Arbeitsdurchlauf, in einen Durchlauf irgendwas zu erstellen. Wenn ich dann das nachher in die Produktion reingebe und das serienmäßig produzieren will und das in der Masse verkaufen möchte, dafür brauche ich Prozesse. Und da wird auch das Geld verdient.
Prozessmanagement soll Regelaufgaben vereinfachen.
Soll Regelaufgaben oder Aufgaben, die immer wiederholt werden, strukturieren.
Okay, welche Möglichkeiten hast du jetzt, die zu strukturieren? Welche
Methoden? Es gibt verschiedene. Das eine nennt sich Business Process Management. Das ist nichts weiter, als dass ich Arbeitsabläufe dann aufnehme, aufmale, auf Deutsch gesagt dokumentiere und sie dann nachher in die Breite bringe und auch anderen Fachmännern dann vorstelle, beziehungsweise dann auch Tools dazu bauen kann, um genau die Regelmäßigkeit noch zu unterstützen.
Welche Aufgaben sollen die Tools dabei erfüllen? Musst du Kommunikation im Konzern bewältigen? Ist das auch Teil des
Prozesses? Ja, genau. Also das eine Teil ist die Dokumentation, das heißt, in welcher Art werden die Aufträge von A nach B weitergegeben? Was muss denn der Inhalt von diesen Aufträgen oder von diesen Informationen, die ich weitergeben muss? Das sollen Workflow-Tools strukturieren, damit ich nicht mich jedes Mal informieren muss, wenn ich jetzt einen Auftrag geschrieben habe oder wenn ich jetzt was dokumentiert habe, wer ist denn nach mir der Nächste, der das bekommt, sondern das kann das Workflow-Tool entscheiden. Diese Rollenbeschreibungen, diese Rollenbesetzungen, also das heißt, Mann mit Aufgabe ist dort hinterlegt und man kann dann einfach auf Weiter drücken und dann kommt der Auftrag dorthin, wo er auch hin soll.
Also ich kann mir jetzt in einem Großkonzern vorstellen, dass ich an irgendeiner Schnittstelle sitze, da eine Aufgabe über ein Werkzeug zugewiesen bekomme, einen Teil der Aufgabe erfülle und das Werkstück, das in einem viel größeren Kontext entsteht, weiterreiche.
Genau, genau.
Aber das ist jetzt nur für Großkonzerne. Wie machen das eigentlich 30-Mann-Unternehmen?
30 Mann machen das über direkte Kommunikation. Das heißt, jeder kennt das große Ganze. Ein Haus produzieren im Fertigbaustil. Jeder weiß, wie ein Haus gebaut wird. Die Leute, die da drinnen sind, sind alle mit dieser Materie vertraut. Jeder hat sich einen Teilbereich ausgesucht, beziehungsweise wurde einem Teilbereich zugewiesen von dem direkten Chef. Und arbeitet sich dort halt als Fachmann ein. Und dann funktioniert das in der direkten Kommunikation. Erst wenn es für den Menschen an sich unübersichtlich wird, das heißt sehr kleinteilig ist, dann muss ich Prozesse aufschreiben. Davor, wenn das als Mensch begreifbar ist für dich, das heißt du direkt deine Arbeitsleistung mit dem Endprodukt in Verbindung bringen kannst, Dann brauchst du auch keine Prozesse, dann weißt du, was du zu tun hast. Dann brauchst du auch keine Abstimmung mit deinen Schnittstellen, weil deine Schnittstellen kennst du persönlich.
Aber wenn die Arbeit so kleinteilig ist, dass es von einer Person nicht mehr überblickt werden kann, wie wird denn dieser ursprüngliche Prozess einmal entworfen?
Ja, genau, das ist das Thema. Das heißt, so eine Art Pilotierung. Das heißt, wenn ich ein neues Projekt, wenn ich eine Strategie habe, das heißt, ich möchte mehr Marktanteile durch höhere Kundenzufriedenheit, suche ich mir eine Maßnahme raus, dann fange ich an, diese Maßnahme zu strukturieren, aufzuschreiben, welche kleinteiligen Sachen da notwendig sind, damit mein Kunde mehr eine höhere Kundenzufriedenheit hat, in der Breite da ist. Und dann fange ich an, ein Pilotprojekt aufzubauen. Und dann fange ich an, das Ding einmal durchzuspielen. Im Rahmen dessen, wenn ich das einmal durchspiele, fange ich es an zu dokumentieren und zu beschreiben, was denn notwendig ist.
Führst du das Projekt schon beim ersten Mal mit der Absicht aus, dass später eine Linientätigkeit daraus wird?
Genau. Also das ist das Ziel jedes Projektes, nachher eine Sache zu schaffen, die wiederholt werden kann. Weil erst da wird Geld verdient.
Für ein großes Unternehmen, ja, ich kenne auch viele Projekte, die wirklich einmalige Aufträge sind. Ein Kunde wünscht ein Produkt gebaut mit einem ganz spezifischen Anforderungskatalog. Das ist einmal, das ist eine Handarbeit und das Projekt ist am Ende abgeschlossen.
Genau.
Da geht es halt in der Steuerung darum, dieses Projekt rechtzeitig abzuschließen und die Kosten zu begrenzen, während man gleichzeitig noch die Ziele erreicht. Also nämlich auch aus Qualität.
Genau, das sind dieses Delta, ist das Zeit, Geld und Ziel. Ja. Und aber auch diese Projekte haben als Teilziel gewonnenes Know-how festzuhalten. Das heißt, auch Tätigkeiten, die im Rahmen des Projektes stattgefunden haben, festzuhalten, als dass, wenn ich wieder eine ähnliche Anforderung habe, mich aus diesem Baukasten bedienen kann. Ja? Und selbst da sind die Teilabläufe sind wiederholbar.
Also der Linienablauf ist Personalentwicklung durch Übung.
Genau, also nein, der Personalablauf ist Personalentwicklung durch Schulungen, durch Maßnahmen, die dich als Mensch besser diese Aufgabe erfüllen lassen, ja? Diese Zielaufgabe erfüllen lassen.
Ich komme gleich in epischer Breite auf das Thema Personalmanagement und wollte nochmal die kleinteiligen Arbeitsschritte am Beispiel ausführen. Mhm. Wir sprachen über Burger King.
Genau. Burger King, IKEA, McDonald's, das sind alles Prozesskönige. Die haben es geschafft, eine Tätigkeit so zu strukturieren und zu dokumentieren, dass man sie durch x-tausend Leute in genau der gleichen Form durchführen lassen kann.
Also es geht darum, du möchtest am Ende einen Burger haben, der hat einen gewissen Geschmack und du möchtest in vielen Filialen mit vielen Leuten Tag und Nacht sicherstellen, dass dieses Fleisch immer an der gleichen Stelle auf das gleiche Brötchen draufkommt.
Genau, die Qualität immer die gleiche ist. Und das auch möglichst kosteneffizient. Das heißt, in möglichst kurzer Zeit diesen Burger rausbringen. Ja?
Die Person, die bei diesem Unternehmen, sagen wir, den Burger belegt, ist die eigentlich noch ein Facharbeiter?
Nein. Austauschbarkeit ist bei solchen Unternehmen ganz wichtig. Das heißt, ich lege so viel Wissen in den Prozess rein, dass ich nachher denjenigen, der den Prozess durchläuft, der den Prozess macht, austauschen kann. Das heißt, größtmöglichste Verständlichkeit, siehe IKEA und ihre Bauanleitungen für ihre Möbel. Diese Bauanleitungen sind so entwickelt, dass sie zum Dreiviertel der normalen Bevölkerung verständlich ist und jeder es schafft, einen Schrank zusammenzubauen.
Ich meine,
austauschbar.
Ich habe das mit dem Prozessmanagement auf der kleinteiligen Ebene verstanden, aber um die eigene Steuerung zu verstehen, müssen wir mal eine Makrosicht drauf nehmen auf die Aufbauorganisation, um zu verstehen, woher eigentlich diese Prozesse kommen. Also sagen wir, ich habe einen Konzern, darin bin ich ein Facharbeiter. Ich habe irgendwie einen Teamleiter, vielleicht noch einen Ressortleiter und irgendwo eine Unternehmensführung.
Genau.
Wozu brauche ich als Facharbeiter eigentlich diese Unternehmensführung? Welche Aufgabe geht die nach?
Jeder hat seine Fachkompetenz. Auch eine Konzernleitung hat ihre Fachkompetenz auf einem wesentlich höheren Abstraktionslevel. Ein Riesenunternehmen entsprechend der Vision des gesamten Unternehmens und dann diese Strategien zu leiten. Was und der gesamten Organisation natürlich auch ein Gesicht zu
Ja, es geht nicht nur darum, Marketing zu betreiben, sondern auch, wir steuern Menschen, und damit Menschen Ziele verfolgen, muss man ihnen gewisse Incentives geben.
Man muss Menschen viel geben, um sie entsprechend der Ziele zu steuern. Eins davon ist Geld, das andere davon ist Anerkennung, das nächste davon ist Verständnis. Das sind alles Themen, die für den Menschen wichtig sind. Also Geld ist wirklich nur ein Faktor.
So plötzlich fange ich an, die Themen der Mitarbeiterbefragung zu verstehen. Wenn es darum geht, fühlst du dich zufrieden? Fühlst du die Vision in deinem Bereich umgesetzt? Fühlst du ja? Also die Aufgabe eines Konzernvorstandes ist es, eine Vision zu entwickeln.
Genau.
Sagen wir die Vision, wir möchten Marktführer werden.
Genau.
Wie kommt es jetzt von dieser Version irgendwann mal runter bis zum Facharbeiter?
Indem der Konzernvorstand all die Fachmänner zusammenholt und mit ihnen dann bespricht, wie man diese Version in eine Strategie, wie man zu dieser was Visionen eigentlich kommt, das ist dann die Strategie. Und dann werden diese Strategien genommen, um in Maßnahmen werden sie dann umgesetzt, werden sie dann kleinteilig zerlegt. Und dann brauche ich eine Aufbauorganisation, die genau diese Maßnahmen nachher bis auf die durchführende Ebene runterbricht.
Wir müssen mal ein Beispiel durchmachen, damit es greifbar bleibt. Mhm. Wir haben einen Konzernvorstand, der sagt, wir möchten Marktführer werden. Jetzt setzt er sich mit sehr vielen Experten zusammen und da entsteht eine Strategie daraus. Und die Strategie sagt, wir brauchen mehr Kunden, wir wollen unseren Umsatz steigern. Wie kann ich jetzt diese Strategie weiter runterbrechen?
Indem ich sage, wir gehen zum Beispiel über die Kostenschiene. Eine Maßnahme wäre zum Beispiel, unsere Verträge, unsere Produkte preiswerter zu gestalten. Ganz einfache Sache. Das ist das, was auch jedem als erstes einfällt auf dieser Ebene. Und dann muss ich überlegen, wie das Unternehmen dann diese Leistung oder dieses Produkt kosteneffizienter erstellt. Und dann, muss ich erstmal schauen, wie entstehen meine Produkte und welche Schritte können denn mit welchen Schritten zusammengelegt werden, beziehungsweise gespart werden. Welche Materialien kann ich ändern, damit ich dann einfach am Schluss ein preiswerteres Produkt rauskriege und das dann von mehr Kunden gekauft wird auch.
Also etwas in der Aufbauorganisation des Unternehmens, sagen wir Vorstand, soll etwas, das ganz kleinteilig beim Facharbeiter ist, Prozesssteuerung verändern, um ein Makroziel umzusetzen. Mhm. Wie sieht denn eigentlich der Gegenweg aus? Wann kann der Facharbeiter etwas an den Vorstand geben?
Ja, also der Vorstand oder so ein Unternehmen ist ja pyramidenähnlich aufgebaut. Also oben wenige, unten viele. Um gerade auch die Wertschöpfung möglichst groß zu halten, wäre natürlich 1 zu N am besten. Das heißt, einer führt und 1000 setzen um. Da das in großen Konzernen eine relativ komplexe Angelegenheit ist, gibt es halt einen hohen Führungsanteil. Und aber trotzdem eine breite Durchführungsschicht. So, und jetzt habe ich die Frage vergessen.
Wie funktioniert der Weg vom Facharbeiter zum Vorstand?
Genau. Das Schwierige ist, dieses Feedback, Verbesserungspotenzial, also Verbesserungen direkt zu kanalisieren. Das heißt, erstmal verständlich zu machen, weil der Fachmann spricht aus seiner Fachsicht heraus. Das Ganze muss aus der betriebswirtschaftlichen Brille verstanden werden. Das ist eine schwierige Sache, genau diese Transformation durchzuführen. Und dann zweitens natürlich auch das Feedback entsprechend zu leiten, dahin, wo es auch den meisten Gewinn bringt. Ja, dafür gibt es in großen Konzernen so eine Art Ideenmanagement-Prozesse und auch Leute, die genau diese Sachen einsammeln und dann weiterleiten. Das erfolgt dann meistens, also man möchte dann möglichst direkte Wege haben. Das bedeutet, es soll nicht nur über deinen nächsten Vorgesetzten, über deinen Linienvorgesetzten erfolgen, sondern du sollst das direkt als Fachmann in einen Prozess reingeben, wo dann auf der anderen Seite jemand sitzt und deine Idee annimmt, sagt, ja, das ist eine gute Idee, wir setzen sie um. Und das versteht auch.
Ich verstehe, dass Anforderungen, die von Vorstand nach Facharbeiter gehen, betriebswirtschaftlich sind, sollen Ziele umsetzen, meistens auch Kosten sparen. Mhm. Und vom Fachmann nach oben in der Hierarchie sind sie meist fachliche Themen.
Genau.
Wie funktioniert es dann, dass, was ich noch im Konzern nicht verstehen kann, ist, dass Ideenmanagement zwar eine tolle Idee ist, aber welches Incentive hat der Mitarbeiter, seinen Hirnschmalz reinzustecken, etwas nach oben zu geben, wenn so wenig wieder zurückkommt?
Ja, also erstmal natürlich die Möglichkeit zu sehen, dass man Geld für seine Idee kriegt. Das heißt, an der Idee beteiligt wird, wenn sie umgesetzt wird und sie Geld entweder einspart oder halt Geld verdient. Dann ist da auch eine Möglichkeit da, daran beteiligt zu werden, Geld nebenbei zu verdienen. Andererseits ist es natürlich auch so, das Ganze machst du während deiner Arbeit. Es soll dir deine Arbeit erleichtern im kleinen Falle. Das heißt, man denkt sich auch, dass der Mitarbeiter auch ein Eigeninteresse hat, Dinge zu verbessern. Einfach nur, dass es seine Arbeit erleichtert.
Dann sagt man, wie werden eigentlich solche Strategien oder was davon runtergebrochen wird, kommuniziert?
Wie die kommuniziert werden? Sie werden auf jeden Fall erstmal auf einer relativ abstrakten und allgemeinen Ebene dokumentiert oder aufgeschrieben. Möglichst im Idealfall natürlich über eine gewisse Kultur. Man versucht, eine Kultur zu erschaffen. Eine Kultur fällt einem Menschen relativ einfach zu leben. Uns fällt das gar nicht auf, dass wir in einer Kultur leben. Das ist die höchste Art der Effizienz.
Kultur heißt, das haben wir schon immer so gemacht.
Kultur heißt auch, dass ich die Menschen ausrichte, indem ich sie sage, waren wir davor Techies, jetzt möchten wir gerne kundenorientiert sein. Das ist ein Kulturwandel. Ja, davor waren wir technikorientiert, morgen möchten wir kundenorientiert sein und den Menschen sehen, der unser Produkt nimmt. So, und diese Kultur zu machen, diese Kulturänderung zu machen, ich habe davor Fachzeitschriften gelesen und jetzt lese ich auf einmal irgendwie Zeitschriften über Kundenumsatz oder Absatz, Vertrieb. Ja? Das ist natürlich schon eine ganz schöne Kulturänderung. Und den technischen Mitarbeiter auch dazu zu bringen, genau das zu tun, das ist eine Personalentwicklungssache, die wird wieder über die Linie umgesetzt. Mhm. Und natürlich über eine Art Leitlinien versucht man diese Kultur auch dem Menschen nahezubringen. Also das heißt, du als Mitarbeiter, du als Mensch kannst doch verstehen, du bist doch auch Kunde und freust dich doch auch, wenn du gut bedient wirst. Dann mach das doch genauso zukünftig mit deinen Kunden, mit deinem Anwender.
Ja? Wir hatten bei den ganzen Veränderungen unheimlich viel über Geld geredet, um zu sagen, wir bringen Änderungen rein, um irgendwelche Ziele zu optimieren. Wir sprachen auch über Visionen. Aber ich muss ja irgendwie bei einem Vorstand den Mehrwert rechtfertigen, der bringt. Was ist der konkrete Mehrwert, den ein Vorstand für ein Unternehmen schafft?
Direkt ein Gesicht, das ist der direkte Wert, den ein Vorstand hat. Das heißt, er stellt das Unternehmen dar. Du brauchst, gerade für Konzerne, ist ein menschliches Gesicht, das genau dieses Unternehmen darstellt, in der Person, mit seiner Geschichte, ja, begreifbar machen, direkte Verbindungen schaffen zwischen Kunde und dem Konzernvorstand.
Kann ich das mit Politik vergleichen, mit, sagen wir, dem Bundeskanzler, der wenig Arbeit selbst ausführt, viel zugeliefert bekommt und medienwirksam auftritt?
Genau. Das halt Kanzler für einen Staat und ein Vorstandsvorsitzender für ein Unternehmen, für einen Konzern. Genau das Gleiche.
Sag mal, wenn du die Nachrichten liest, also ich als Techniker lese Nachrichten, um zu schauen, welche Produktunternehmen entwickeln und wenn sie kleine Gesellschaften aufkaufen, um ihr Portfolio zu weiten. Also ein Portfolio ist eine Menge an Dienstleistungen, die ein Unternehmen abdecken kann. Beispiel ein Architektenbüro kann Pläne zeichnen und hat irgendwie noch kleine Baufirmen aufgebaut, die können Häuser auch bauen und sie können Wasserleitungen legen. Das wäre ein mögliches Portfolio, um das Wort erklärt zu bekommen. Das heißt, ich sehe auch manchmal das große Konzerne, kleine aufkaufen, um plötzlich bestimmte Dienstleistungen anbieten zu können. Da erkenne ich eine Tendenz. Siehst du aus den Nachrichten irgendwie, dass Unternehmen ihre Strategie ändern oder aus dem, was du von einem Gespräch mit Mitarbeitern hörst?
Also Änderungen von Strategien zu sehen, muss man die Strategien einzelner Unternehmen kennen auch. Ja? Also das ist so wie ein Wahlprogramm. Ja? Das muss man kennen, um zu erkennen, wann sie es geändert haben. Ja? Ein Aufkauf einer Firma, ja, heißt noch lange nicht, dass eine Strategie geändert wird, sondern es kann auch zum Erfüllen einer Strategie beitragen. Im Endeffekt ist es nur dazu da, um eine gewisse Leistung in das Portfolio reinzubringen. Was man davor vielleicht extern erfüllt hat oder gar nicht erfüllt hat, bringt man rein, weil man festgestellt hat, dass die Kunden das besser annehmen.
Ich stelle mir gerade ein Beispiel vor. Wir haben als Konzernvorstand die Vision, Marktführerschaft zu erreichen. Und es wird über viele Instanzen runtergebrochen, bis irgendwann der Fachmann ein Produkt des Unternehmens bekommt und mit der selbst besser als Werbeträger agiert und andere Leute davon überzeugt.
Was ist Strategie?
Das wäre jetzt mal von ganz oben nach ganz unten runtergebrochen im Verlauf von vielleicht mehreren Jahren, Monaten.
Das ist Kultur, genau. Also das heißt, in den asiatischen Ländern sehen wir das ganz stark. Das heißt, die Mitarbeiter-Unternehmensbindung ist dort ganz massiv. Das heißt, jeder Mitarbeiter ist auch das Gesicht des Unternehmens und stellt auch das Unternehmen dar. Und genau diese Kultur will man ja auch in Europa bzw. in den westlichen Ländern schon einführen, damit der Mitarbeiter einfach performanter ist. Und natürlich ist der Vertrieb über die Mitarbeiter, also das heißt, wie Angebote, Freundschaftsangebote, sowas, die Mitarbeiter an ihre Bekannten, Freunde rausgeben, immer der leichteste Absatzweg, weil dieser Weg ist da und kostet eigentlich effektiv nichts.
Ich habe vergessen, dass ich vergessen, worauf ich eigentlich hinaus wollte, als ich das Beispiel brachte. Ich wollte davon nämlich etwas ableiten über Kommunikationswege. Aber ich mache einfach den Themenwechsel. Du hast gesagt, diese Kultur, der Mitarbeiter ist ein Gesicht für sein Unternehmen, möchten wir gerne etablieren. Ich halte einfach mal das US-Ideal entgegen, hire and fire.
Genau, Austauschbarkeit. McDonald's, IKEA, wobei IKEA und McDonald's, das ist eine Strategie, die im Hintergrund läuft, also die Austauschbarkeit von Mitarbeitern. Mhm. Gleichzeitig widerspricht das nicht der Strategie, auch die Mitarbeiteridentifikation zum Unternehmen zu erhöhen. Ja, also die Maßnahme. Das heißt, in den Prozessen kann ich schauen, kann ich die Austauschbarkeit von einzelnen Mitarbeitern forcieren, indem ich Arbeitsabläufe möglichst kleinteilig halte, sodass ich keine Fachexpertise mehr brauche und Maschinen eben dran stellen, die auch noch den Vorgang vereinfachen. Das organisiere ich über die Prozesse. Nichtsdestotrotz kann ich über die Führungsebene die Maßnahme, Mitarbeiter soll sich mit dem Unternehmen identifizieren, fordern. Durch Maßnahmen wie, dass wir Teambildung fordern, dass man so eine Art Initiativveranstaltung macht, wo die Menschen dann persönlich auf ihrer emotionalen Ebene abgeholt werden und einfach sich besser fühlen.
Es geht um eine Menschensteuerung, dass der Mensch an seine Mitarbeiter gebunden wird.
Dass der Mensch an seine Mitarbeiter
gebunden wird. Du sagtest gerade Teamzugehörigkeit.
Genau, die Teamzugehörigkeit.
Es ist ein Teil, die emotionalen Bedürfnisse seines Arbeiters abzuholen.
Es ist ein Teil des menschlichen Daseins, das Bedürfnis zu haben. Also der Mensch ist an sich ist kein Einzelgänger, sondern ein Herdentier und es entspricht genau des menschlichen Bedürfnisses, im Team zu sein, in der sozialen Struktur zu sein. Du bist zu Hause, wenn du deine Freunde hast in der sozialen Struktur und fühlst dich dort glücklich, wenn du ins Geschäft gehst und dort auch Kollegen hast anstatt Freunde und doch freundschaftsähnliche Beziehungen aufbaust, dann ist es so, dass du deine Performance, dass du natürlich wesentlich besser wirst und wesentlich lieber arbeitest.
Wie kann diese soziale Kultur neben einer betriebswirtschaftlichen Optimierung überhaupt existieren? Wenn es eine Vision gibt, ein gewisses Geschäftsfeld zu optimieren, heißt das, im einen Bereich Mitarbeiter einzustellen, im anderen Bereich Mitarbeiter zu entlassen. Das heißt, ich sehe eigentlich, dass dieses Soziale immer dem Betriebswirtschaftlichen entgegensteht.
Nein, man muss also so ein, man, also im seltensten Falle entscheiden sich Unternehmen in eine Richtung zu gehen. Sie legen Schwerpunkte. Anstatt dass sie sich für eine Richtung entscheiden, legen sie Schwerpunkte. Das heißt, sie machen Maßnahmen, um Personal abzubauen. Also die letzte Maßnahme ist, den Mitarbeiter zu kündigen. Es gibt noch andere Maßnahmen, wie zum Beispiel Leute früher in die Rente zu schicken. Es gibt Maßnahmen, wo ich schaue, dass ich Leute umschule. Ja, also es gibt viele Möglichkeiten. Es gibt auch Maßnahmen, die heißen, weniger Stunden in der Woche zu arbeiten. Den Mitarbeiter zu kündigen, ist wirklich die letzte Konsequenz und widerspricht natürlich jeglicher Kultur, die auf Verbundenheit zum Unternehmen hinzielt. Aber deswegen werden Schwerpunkte gesetzt. Also das heißt, es gibt meistens keine großen Entlassungswellen, es werden nur einzelne Maßnahmen umgesetzt. Und auf der anderen Seite wird natürlich durch Penetration und durch viel Kommunikation dem Mitarbeiter die Zugehörigkeit zu seinem Unternehmen eingeimpft.
Ich versuche so mal einen Rundschlag zusammenzufassen, was wir bisher besprochen haben. Wir hatten ganz viel Personalverantwortung. Wir haben irgendwo eine fachliche Geschäftssteuerung, um fachliche Abläufe zu normalisieren, ja, damit sie einfach durchlaufen. Wir hatten da zum Beispiel das Prozessmanagement. Genau. Wir hatten auch noch angerissen Projektmanagement als einen besonderen Fall davon. Wir sprachen über Vorstände, wie sich Strategien entwickeln, um Menschen zu steuern. Und haben damit wir haben gesagt, es gibt keine strikten schwarz-weißen Strategien, wir setzen Schwerpunkte, eventuell durch Budgets, die wir steuern, der kriegt ein bisschen mehr Geld, das Entwicklungsfeld kriegt ein bisschen weniger. Und das sind ganz grob die Instrumente, die ein Management in der Hand hat, um das Unternehmen in eine Makro-Richtung zu entwickeln.
Genau.
Und jetzt würde ich mit dir einfach ganz gerne den Schwenk machen, uns mal auf die unteren Steuerungsebenen zu konzentrieren. Wie klappt es von Ingenieur zu Ingenieur in einem Unternehmen? Oder ich werfe dir einfach mal Stichworte hin. CAPEX und OPEX.
Genau, CAPEX und OPEX sind ja zwei Bestandteile. Das eine brauche ich, um das andere zu betreiben.
Wir müssen es aussprechen. OPEX sind die operativen Kosten. Die
Ausgaben.
Genau. Das heißt, wenn ich ein Unternehmen habe und dieses Unternehmen hat irgendwie ein Gebäude und dieses Gebäude muss einmal pro Woche geputzt werden, muss ich dafür eine Putzfrau bezahlen. Das heißt, die Putzfrau sind operative Kosten, um den ganzen Prozess am Laufen zu halten.
Genau.
Und CAPEX sind Investitionen?
Genau, die den Wert behalten. Das heißt, das Unternehmen wird morgen nicht aufhören, das Haus oder das Büro wird morgen nicht aufhören zu existieren.
Nehmen wir es einfach mal als Investition. Ich sage, mein Unternehmen möchte wachsen, ich baue an das Haus an, um weitere Büros zu erhalten. Dann sind das Investitionskosten, die ich unternehme, um ein Geschäft zu betreiben.
Zu vergrößern.
Eins von beiden war steuerlich absetzbar.
CAPEX war steuerlich absetzbar.
Würde das konkret auch auf den Ausbau des Gebäudes passen? Also wenn ich irgendwie eine Abteilung habe für Forschung und Entwicklung, dann habe ich zwar durch die Abteilung die Putzfrau, die einmal pro Woche durchgeht, die Putzfrau ist OPEX, aber was die Leute arbeiten, erhöht den Mehrwert des Unternehmens.
Genau. Das ist das Thema.
Das sind CAPEX, die sind interessanterweise steuerlich absetzbar.
Genau, die sind steuerlich absetzbar. Da bin ich jetzt nicht in diesem Bereich so wirklich gut. Aber wenn Werte geschaffen werden, die Bestand haben oder auf was einzahlen, um nachher den CAPEX-Anteil zu erhöhen im Unternehmen, ist das Wertschöpfung und die wird bilanzmäßig irgendwie berücksichtigt. Genau. Aber da kann ich jetzt nicht weiter dazu sagen, außer dass es gerade in Unternehmen wichtig ist, genau das auch transparent zu machen. Was intern noch für CAPEX-Leistungen erzeugt werden, ja, geschaffen werden.
Ich hatte gerade noch einen Geistesblitz über eine Frage, die ich vorhin vergessen hatte. Wir sprachen über die Entwicklung einer Vision, über Strategien bis runter zum Fachlichen. Ab wo, ich meine, die Vision, Marktführerschaft zu erreichen, werden viele Unternehmen im Markt haben. Ab wo wird es eigentlich geheim und unternehmensspezifisch?
Strategien. Das heißt, es gibt Strategien, die werden kommuniziert, mehr Kundenzufriedenheit zu einem höheren Marktanteil. Aber es gibt natürlich auch schon Marktverdrängungsstrategien, sich auf neue Produkte zu spezialisieren. Das sind Sachen, die natürlich dem Mitbewerber nicht bekannt sein sollten. Und dementsprechend werden sie auch, es gibt auch steuerliche Strategien, die so offen nicht ausgesprochen werden, aber langfristig zum Tragen kommen.
Das heißt, auch der Mitarbeiter wird gemäß einer Strategie entwickelt, die er wahrscheinlich selbst nicht kennt.
Genau, das ist der Punkt. Und deswegen erscheint es auch zum Beispiel bei großen Konzernen nicht jedem Mitarbeiter schlüssig, was er denn da tut. Weil er das große Gesamte nicht kennt. Oder weil das große Gesamte nur auf einem sehr abstrakten Level ihm kommuniziert wird. Ja, und seine kleinteilige Leistung, die er da erbringt, er nicht weiß, in welchem Kontext er das einzuordnen hat. Das gesamte Bild fehlt da.
Schick, ich springe zurück zur Steuerung kleinteiliger Leistung und sage mal als Beispiel Change Management.
Prozessmanagement, genau. Änderungen umsetzen, Geld verdienen, Werte schaffen.
Können wir mal durchsprechen, wie man denn Prozesse entwerfen könnte, wie sie in einem Unternehmen umgesetzt werden? Mal an einem Beispiel.
Also, wenn Change Management zuvor in einem Unternehmen so als Prozessnamen, als Prozesshülle noch nicht existiert hat, aber die Leistungen schon erbracht werden. Das heißt, ich bin ein 30-Mann-Unternehmen und bis heute wusste ich, wie ich meine Leistungen erbringe und auch Software installiere. Das weiß ich alles. Als 30-Mann-Unternehmen ist das auch meistens keine Kunst, das zu begreifen für einen einzelnen Menschen. Wenn ich aber komplexer werde und wenn ich die Arbeit kleinteiliger wird. Das heißt, in einem Prozess eine Software zu installieren, sind 5 Leute beteiligt. Ja? Dann stelle ich fest, okay, jetzt wird das kritisch. Jetzt muss ich schauen, dass ich hier sicherstelle, dass die Leistungen des Einzelnen in den großen Kontext passen und der Abnehmer der Leistungen auch das bekommt, was er braucht. Der nächste Mann neben mir, ja, muss ich natürlich über einen Prozess das ganze Ding beschreiben. Dann fange ich an mit einer Prozesserhebung. Das bedeutet, ich gehe zu den Fachexperten hin und frage sie, was sie bis dato gemacht haben. Mhm. Und wie sie die ganzen Dinge denn weitergegeben haben an ihren nächsten rechten Mitarbeiter. So, das ist die Erhebung. Das ist eine Art der Prozess, Vorgehensweise. Man kann natürlich auch hergehen und sich eines Prozessmodells bedienen. Zu sagen, ITIL zum Beispiel ist ja ein Prozessmodell. Da gehe ich her und schaue, ich arbeite in der IT-Branche. Ich schaue, was andere machen. Die anderen haben sich schon organisiert im Rahmen also Prozesse sind auch austauschbar und auf einem gewissen Level kann man sie auch mit anderen Mitbewerbern austauschen. Und das wird im Rahmen von ITIL gemacht. Das heißt, es werden die Prozesse aufgeschrieben, was sich bewährt hat, wie man die Vorgehensweisen, die sich in IT-Unternehmen bewährt haben. Und dann gehe ich her, schaue in diese Regelwerke rein und suche mir den Teil raus, der mir hilft, meine Leistungen zu erbringen.
Die Geschichte von ITIL ist doch bei der britischen Regierung, dass verschiedene Unterorganisationen gebeten wurden, ihre Erfahrungen mit solchen Prozessmodellen aufzuschreiben. Man hat das mal zusammengefasst als Leitfaden für zukünftige Tätigkeiten.
Genau. Der Initiator von solchen, es muss immer einer anfangen, gerade mit diesem Thema IT-Prozesse zu dokumentieren und sie nachher zu sammeln und sie weiterzuentwickeln. Ohne einen Initiator wird sowas nicht geschehen. Das heißt, in dem Fall war es die OGC, genau dieser Teil der britischen Regierung, die für die Governance zuständig war in der IT. Das wurde dann von der freien Marktwirtschaft übernommen und weiterentwickelt.
Das scheint mir jetzt nicht unternehmenskritisch genug zu sein, dass solches Weiterentwicklungswissen nicht zwischen Unternehmen geteilt werden könnte.
Genau. Eine Sache, also eine IT-Leistung zu erbringen, ist in der Reihenfolge her kein Kunststück. Jeder weiß es, der es schon mal gemacht hat. Die Kunst liegt in der Expertise, in dem Fachwissen des Mitarbeiters, in der Organisation genau diese Prozesse auch so zu leben. Die Kunst liegt auch darin, dann nachher diese Serviceleistungen zu gestalten. Wie man zu diesen Serviceleistungen kommt, also die Reihenfolge der Arbeiten, damit diese Serviceleistung erstellt wird, das ist kein Kunststück, diese Serviceleistungen.
Die Serviceleistungen sind die kleinen Teilschritte, wo du vorhin gemeint hast, man möchte Teilschritte haben, eventuell Sachen durch Maschinen ersetzen zu lassen.
Genau. Und diese Maschine in der IT nennt man das Workflow-Tools auch oder auch Monitoring-Tools. Das sind ja alles so Werkzeuge in der IT. Die werden ja frei ausgetauscht. Das heißt, ich kann rausgehen und kann mir eine Monitoring-Software kaufen, die in einem anderen Unternehmen läuft. Die macht mich an sich nicht schlechter und ich nehme dem auch keinen Marktvorteil weg, wenn ich dem seine Monitoring-Software kaufe. Das sind Alleinstellungsmerkmale, die in der Serviceleistung liegen. Das ist das, was Geld bringt, nicht die Erbringung.
Wenn es ein Unternehmen entscheidet, sein Workflow-Tool auszutauschen, irgendwelche andere Software, die Entscheidung kommt von oben, dann ist es in der Regel eine betriebswirtschaftliche Entscheidung. Und hast du schon mal gesehen, dass solche Entscheidungen auch fachlich getroffen werden?
Von oben? Bei Konzernen noch nie. Also bei Konzernen werden diese Entscheidungen immer aus einer betriebswirtschaftlichen Sicht gefällt und auch teilweise aus einer politischen Sicht heraus. Da ist der Einfluss der fachlichen Ebene zu klein. Und auch die, also die, wenn man eine Sache von unten nach oben bringen möchte, also das heißt von der fachlichen Ebene in die betriebswirtschaftliche Ebene, funktioniert das nur über eine Organisation, über eine interne, über die Mehrheit. Das heißt, ich muss Freunde finden, Netzwerke aufbauen, Menschen müssen sich einfach organisieren, damit dann genau entsprechend Druck aufgebaut wird.
Ich mag das Wort, obwohl die Politik nochmal weiter ausklamüsern. Wir hatten die Steuerung innerhalb, Beispiel Strategie, Steuerung innerhalb eines Konzerns menschlich. Wir hatten fachliche Normalisierung, Prozessmanagement. Und dann hast du noch erwähnt Politik. Entscheidungen werden politisch getroffen. Politik ist dann alles, was im Umfeld mit außerhalb des Unternehmens stehender Person getroffen wird. Was gehört als Unternehmenspolitik dazu?
Politik sind vor allen Dingen strategische Themen, die jetzt weniger direkt am Kunden orientiert sind, sondern Einzelinteressen sind, die nicht unbedingt transparent in die Breite gemacht werden und auch nicht fachlich bzw. strategisch hergeleitet werden können. Politisch heißt, man möchte Allianzen bilden mit anderen Firmen, um dort eventuell Potenziale zu heben oder da auch weiterzukommen, auf Deutsch gesagt. Aber Politik ist halt keine Betriebswirtschaft. Betriebswirtschaft basiert auf Zahlen, Politik basiert auf Entscheidungen.
Das Wort, das hier bei mir eingebrannt hat, sind Einzelinteressen. Das wird von Personen gemacht,
genau.
Nicht von Strategien.
Genau. Politik wird von Personen gemacht. Strategien werden von vielen oder von Fachexperten ausgearbeitet. Und über eine breite Fachebene forciert. Das ist das. Ich muss nochmal auf das Thema Normalisierung. Wie hast du gesagt? Normalisierung der.
Ich sage Personalentwicklung, aber du sagst Fachexpertise.
Genau, Normalisierung der Fachexpertise. Also Prozesse und Fachexpertise stehen in keinem Widerspruch. Prozesse unterstützen die Fachexpertise bzw. bilden den Rahmen dazu, damit eine Fachexpertise ausgebaut werden kann. Gerade in IT-Unternehmen ist der Prozess das Rahmenwerk, dass der Fachmann seine Fachexpertise auch wirklich ausleben kann. Und auch bekommt, was er braucht, um seine Fachexpertise, um seine fachlichen Tätigkeiten auch durchzuführen, ohne dass er über die Linie eskalieren muss, ohne dass er zu seinem Teamleiter gehen muss, sondern er diese Prozesse und seine Fachexpertise sind Grund genug dafür, wenn sie nachher durchgelaufen sind, dass er auch das bereitgestellt wird, was er braucht.
Es gibt ein gewisses Modell dafür, was ein Mitarbeiter in dieser Position leisten können muss. Und demzufolge wird er fachlich dahin entwickelt.
Genau, das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, die Leistung zu bringen. Das heißt, du wirst dorthin entwickelt und dann machst du die Tätigkeit. Mhm. Und das ist dann die Leistungserbringung. Und um dann nachher die Mittel, die du brauchst, dir bereitzustellen, um die Ergebnisse dir auch transparent zu machen, wie die Ergebnisse denn von deiner Arbeit aussehen sollen und an wen du sie übergeben musst, dafür sind Prozesse da. Und das heißt, du hast im Rahmen der Prozesse hat man als fachlicher Mitarbeiter seine Freiheit, fachlich. Ablauftechnisch ist es aber auch kein Interesse des Fachmitarbeiters, genau da sich da einzubringen, sondern wenn ich mich für eine fachliche Karriere entschieden habe, möchte ich ein Experte sein für eine Sache. Abläufe, wer links neben mir steht oder rechts neben mir steht, liegt ja weniger im Interesse des Fachexperten.
Es hat sich bei mir ein paar Mal gezeigt, dass ich fachlich Interesse daran habe, mit den Leuten links und rechts von mir zu reden, um Entscheidungen zu treffen, die über meinen Bereich hinausgehen. Das heißt, teilweise habe ich eigentlich den Wunsch, mich über den Prozess Workflow hinwegzusetzen.
Nein, also Kommunikation widerspricht keinem Prozess. wenn man aus der Kommunikation dann feststellt, dass da was besser gemacht werden kann, sind genau Prozesse wieder da. Das heißt, es ist eine Basis aufzuzeigen, was besser laufen kann. Jemanden, der das nachher organisieren kann, genau zu sagen, an dem Punkt kann ich das besser tun. Oder ich brauche folgende Sachen, die mir helfen, Dinge besser zu tun.
Tja, Mikrofon läuft.
Okay, super. Ja, um Dinge, also alles, was ich brauche im Rahmen, um meine fachliche Expertise voll ausleben zu können, sollen einem die Prozesse bereitstellen. Ohne dass man sich mit Dingen beschäftigt, die, natürlich kann man sich als Mitarbeiter mit Prozessen beschäftigen. Das ist sogar gewollt. Das ist sogar geforciert. Aber es ist im Rahmen der Prozesse nicht gewollt, dass man die Prozesse, ohne es transparent zu machen, umgeht. Prozessumgehung bedeutet, entweder stimmt was nicht am Prozess, was man besser machen kann. Ein Unternehmen will immer besser werden. Ein Prozess will auch immer besser werden. Oder ja, es ist meistens ein Problem im Prozess oder eine fehlverstandene Aufgabe. Also auch ein Ergebnis, das man nicht versteht. Und dann das Ganze zu umgehen.
Was für ein Ergebnis, das man nicht versteht?
Das, was ich leisten muss, was ich nachher erstellen muss. Zum Beispiel, man kann sagen, Software installieren. Dann versteht der Fachexperte, ja, ich setze mich an meinen Rechner und installiere eine Software.
Ja. Ja.
Man kann aber auch darunter verstehen, einfach sicherzustellen, dass die Software dass die Software installiert wird. Ja, das sind zwei Themen. Jetzt kann natürlich sein, der Fachexperte geht gerne an den Rechner dran und installiert seine Software selber. Aber es kann durchaus sein, dass das damit gar nicht gemeint ist, sondern dass es heißt nur, du sollst jemanden finden, der für dich die Software installiert. Fehlverstandene Aufgabenstellung. Das ist ein Kommunikationsthema auf beiden Seiten.
Was ich jetzt auch sehe, ist, oder meine zu sehen, du kannst mich gerne korrigieren, ist, dass innerhalb eines Prozesses der Experte nur einen beschränkten Satz an Wissen braucht. Er kann sich zwar austoben, seine Aufgabe zu erfüllen, aber wenn du irgendeinen Prozess hast, der mit Microsoft-Produkten zu tun hat und einen Mitarbeiter hast, der ganz viel Oracle-Wissen hat, ist der eigentlich fehlplatziert.
Nein. Also er ist entwicklungstechnisch, also das heißt von der Linie her, falsch positioniert im Prozess. Aber nicht im Prozess. Also er ist falsch positioniert im Rahmen der Aufgabenstellung. Ja, das heißt, wenn er als Oracle-Spezialist mit Microsoft-Betriebssystemen sich auskennen soll, dann behaupte ich mal, ist was in der Linie falsch gelaufen. Ja? Das hat aber mit dem Prozess nichts zu tun. Der Prozess heißt ja nur ablauftechnisch, du bekommst A, machst daraus B und lieferst es an C.
Welche Unternehmensstrukturen brauchen aus deiner Sicht noch Universalgenies, die fachlich nicht auf einen Bereich fixiert sind?
Alle und sogar Prozesse brauchen das auch. Also ein Globalist, wie man so schön sagt. Globalisten sind heute gewünscht, um genau das Thema Verbesserung voranzutreiben. Das heißt, der kleinteilige Fachexperte, der es nicht schafft, sich mit seiner Umwelt auszutauschen, ist nicht gewollt. Der Fachexperte, der eine Art T-Shape hat, das heißt, er hat ein breites Wissen, er weiß, wie sein Unternehmen strukturiert ist, er kennt die Prozesse in seinem Unternehmen und hat eine Sache, die er im Tiefgang beherrscht. Das ist das, was gewollt ist. Deswegen werden auch Prozessschulungen mit allen gemacht.
Ich habe noch so den kleinen Clash, weil ich mir das in Personalentwicklung nicht vorstellen kann. Du hast einerseits das Wunschmodell, so rauszukommen wie Burger King. Du hast ganz feste Prozesse, gegliederte Teilschritte und definierte Übergabepunkte mit Qualitätsmerkmalen. Mhm. Und auf der anderen Seite sagst du mir gerade, du willst einen Fachexperten haben, der in der Lage ist, darüber hinaus zu brechen und Verbesserungen am Modell vorzunehmen. Aber wenn der nicht in seinem breiten Wissen weiterentwickelt wird, weil es seine Aufgabenbeschreibung nicht vorsieht, wie soll das ein breites Fachwissen denn halten?
Genau. Das liegt immer am Unternehmen und in der Branche, wo sich das Unternehmen befindet. McDonald's und Burger King sind in der, wie nennen sie sich? Systemgastronomie, und wie der Name es so schon sagt, System ist gleich Prozess und systemisch und maschinell unterstützt. Währenddessen, wenn wir von zum Beispiel von der IT sprechen, sprechen wir von einem anderen Thema. Hier sind Fachexperten sehr wohl gesucht, auch gewollt. Dieses T-Shape, wie ich schon angesprochen habe, ich kenne das Unternehmen, ich kenne die Prozesse, das heißt die Abläufe in dem Unternehmen, und ich habe meine Fachexpertise bezüglich Windows oder Oracle. Das ist der T-Shape und das ist das, was in der IT auch forciert wird.
Ich sehe immer nur wieder, dass verschiedene Branchenverbände, namentlich die Bitkom, klagen, dass sie kein qualifiziertes Personal bekommen. Und mein persönliches Fazit daraus ist eigentlich, qualifiziertes Personal gibt es genug, es will nur keiner für das Breitenwissen bezahlen.
Also genau, und es gab im Jahre 2000, da als diese große schöne Blase, IT-Branchenblase oder Internetblase, der volle Hype war, wurde jeder von der Straße weggefangen, der einen Computer richtig geschrieben hat. Das ist jetzt ein bisschen übertrieben ausgedrückt, aber...
Illustriert das Problem ganz gut, ja.
Genau. Aber aus der Zeit haben sich richtig gute IT-Fachmänner weiterentwickelt. Es gab Leute, die halt, man hat halt Verluste natürlich in Kauf genommen, weil es halt nicht jeder dann nachher gebracht hat, was man von ihm erhofft hat. Aber es sind durchaus Seiteneinsteiger reingekommen, die auch das Branchenwissen an sich, also die Branche, dann auch weiter nach vorne gebracht haben. Neues Wissen, neue Ansichten. Auch diese Dinge haben ihren Charme, dass man Seiteneinsteiger auch reinbringt in eine Branche. Die IT setzt vor allen Dingen auf die typische Entwicklung, das heißt entweder elektrotechnische Ausbildungen, Studium, Informatikstudium, diese Themen.
Ich sehe diese heutzutage. Dieser Linienweg zementiert eigentlich Prozesse. Und das sagt, du willst Seiteneinsteiger haben, um gelegentlich Verbesserungen reinzubringen, um dieses Breitenwissen anders voranzutreiben.
Genau.
Und was ich halt mir vorstellen kann, ist, je fester Prozesse zementiert sind, also je größer das Unternehmen, desto schwieriger wird es für Seiteneinsteiger, was zu verändern.
Seiteneinsteiger können auch Fachexpertise haben und sie im Rahmen der Prozesse wahrnehmen. Prozesse zementieren nichts. Prozesse sagen nur Abläufe. Es sind einfach stumpfe Abläufe. Sie geben keine Entscheidungen vor. Sie zeigen dir höchstens an, wenn du eine Entscheidung getroffen hast, gehst du den Weg B oder A oder C. Ja? Aber die Entscheidung muss der Fachexperte treffen. Die kann keiner wegnehmen. Die kann keiner vorwegnehmen, die Entscheidung. Und Prozesse formalisieren nur die Abläufe, machen sie begreifbar, geben auch sogar die Möglichkeit zu entscheiden, dass sie nicht eingehalten werden. Und das ist eine ganz wichtige Entscheidung, aber man muss nachher wieder, dann sollte nachher wieder zurückgehen. Also man kann auch Prozesse umgehen, wenn es notwendig ist. Man muss sich aber darüber klar sein, dass es so ist, dass man das tut aus einer begründung heraus, die auch so richtig ist.
Ich kann es beim Projektmanagement vorstellen. Du stehst davor, eine Entscheidung zu treffen und dein Projektmanagementbuch sagt dir, wenn du nicht weißt, wie du die Entscheidung triffst, nimm das Werkzeug einer Heuristik, schreib auf, welche Themen du die Bewertung reinbringst, schau auf, welche dir wichtig ist und mach eine Scorecard, wie sagt man das, eine Bewertung davon, zum Ergebnis zu kommen. Und jetzt stehst du da mit deinem langwierigen Wissen und weißt so, ja, theoretisch musst du jetzt diesen Weg gehen, aber nach Bauchgefühl hast du eigentlich was ganz anderes vor, was besser funktionieren kann. Dann musst du dich über die Prozesse deines Unternehmens hinwegsetzen. Wenn das gut läuft, kriegst du Streicheinheiten. Wenn nicht, kriegst du eins auf den Dates, warum du die Prozesse ignoriert hast.
Genau, also das Thema, wenn wir uns im Prozessmanagement befinden, und das ist auch wieder eine Art Kultur, Fehlerkultur. Das bedeutet, wenn ein Mitarbeiter einen Fehler gemacht hat, dann hat es durchaus auch schon seinen Grund, wieso dieser Fehler entstanden ist. Und genau dann auch diesen Fehler ernst zu nehmen und als Potenzial zu sehen, sich zu verbessern, ja, ist eine Firmenkultur. Prozesse sagen aus, dass man diesen Weg gehen sollte. Sie verschließen aber nicht, sie wollen nicht jemanden bevormunden. Wenn ich weiß, dass was besser ist, dann mache ich das, was besser ist, aber man muss es transparent machen. Das heißt, man muss es dem Prozessmanager oder den Prozessverantwortlichen transparent machen, dass da was anders gelaufen ist bei jemandem oder bei einem aus folgendem Grund, und dann zeigen, okay, hier ist Verbesserungspotenzial, da ging es einfacher.
Firmenkultur ist ein interessanter Punkt, mag ich mal ein Beispiel zitieren aus dem Blog. Eine Leute, die Hardware bauen, die ich gerne lese, hat beschrieben, wie er eine Fabrik gesucht hat, die seine Stücke halt produzieren kann. Alles entworfen und hat es gemeint, so, wenn du eine Fabrik suchst, willst du eigentlich darauf achten, dass du mit dem Chef reden kannst, damit du weißt, du wirst ernst genommen. Du willst sie nicht allzu stark an der Preisschraube strangulieren, sonst müssen die dir schlechte Qualität liefern, um irgendwie noch Marge reinzufahren. Und dann eine ganze Liste von Regeln, so, das kannst du eigentlich falsch machen. Und da kam als Beispiel damit, besonders im asiatischen Raum, ist ja diese Gesichtswahrung ein ganz wichtiger Punkt. Fehler eingestehen funktioniert bei denen wesentlich schlechter als bei uns in Deutschland. Und da ist zum Beispiel das Problem, wenn du einen jungen Fachexperten einstellst, der hat fachlich in einem gewissen Teilbereich mehr weiß als der Senior, mit dem er mitarbeitet, hat er noch keine fachliche Weisungsbefugnis. Und es wird für den Senior ziemlich schwer sein, zu akzeptieren, von einem Jungspund gesagt zu bekommen, wie er es machen soll.
Genau. Toyota und Konsorten haben diesen Weg ganz elegant umschifft und haben KVP bzw. Kaizen in ihre Firmenkultur mit aufgenommen, haben dafür Prozesse eingeführt und insoweit haben sie auch die Gesichtswahrung des Vorgesetzten schon vorhergesehen, um genau dieses Verbesserungspotenzial nicht fernzuhalten, sondern in das Unternehmen reinzubringen, trotzdem es einen Vorgesetzten gibt.
Welche Möglichkeiten siehst du, Kultur zu entwickeln? Ich mag das mal ein Beispiel bringen. Ich habe mal in einem Konzern gearbeitet, da war es halt üblich, du fährst morgens den Rechner hoch und weil das so ewig lange dauert, gehst du in den Kaffee-Ecke. Wenn du halt keinen Kaffee magst, trinkst du halt heiße Schokolade. So findest du eine ganze Menge an Kollegen. Wenn du einfach nur tratschen willst, ist das okay. Wenn du ein fachliches Problem hast, wirst du genau den Ansprechpartner finden, dich einfach mal rumfragen und in deinem Problem wesentlich schneller vorankommen. Es war Teil der Firmenkultur, sich auszutauschen, und es hatte auch den Seiteneffekt, dass du fachlich schneller vorangekommen bist, weil du mit kleinen Experten umgekommen bist. Wie entwickeln eigentlich Unternehmen Kulturen?
Kulturen werden erstmal durch Maßnahmen entwickelt, die ein gemeinsames Verständnis fördern. Das bedeutet, ich stelle erstmal menschliche Leitlinien auf und fange an, dann ein Verständnis durch Maßnahmen zu fördern. Das heißt, die Mitarbeiter sollen sich aktiv mit dem Thema auseinandersetzen. Das ist ähnlich wie bei Erziehung von Kindern. Kinder setzen sich ganz massiv mit der Kultur auseinander. Das Thema Schimpfworte in den Mund nehmen zum Beispiel ist ein Teil dessen, sich mit einer Kultur aktiv auseinanderzusetzen, um sie dann zu übernehmen. Das ist bei Unternehmen genau das Gleiche.
Das konkrete Problem, das ich noch in der Steuerung sehe, ist zum Beispiel, wenn ein Großkonzern ein neues Produkt entwirft, um das an Kunden zu verkaufen, hat ein Konzern in jahrelanger Kleinarbeit ein Produkt entworfen. Ich halte jetzt mal als krasses Gegenbeispiel so etwas wie YouTube entgegen. YouTube ist einfach nur Plattform und Nutzer kippen Content ein. Es sind viele tausend Nutzer, die einfach nur draufwerfen und von diesen vielen tausend sind ein paar Perlen dabei und von der Gemeinschaft akzeptiert werden. Das Konzept, nachdem YouTube Produkte, also spezielle Videos entwickelt, ist ein krass anderes. Masse statt Klasse und in dieser Masse wird was ganz Tolles drin sein. Mhm. Deswegen kann ich mir in dieser Steuerung von oben nach unten in einem Konzern schlecht vorstellen, dass sich da Kultur entwickeln wird.
Kultur entwickelt sich durch jahrelange Arbeit am Verständnis. Kultur lässt sich eigentlich nicht aktiv entwickeln, sondern man gibt...
Du kannst den Mitarbeitern eine Kaffeeecke geben. Das wird doch nicht garantieren, dass sie sie verwenden.
Du kannst, über die Führungsebene, also über die Teamleiter, die sich natürlich in dieser Kaffeeecke auch befinden, die dann nachher entsprechende Impulse setzen. Und die Mitarbeiter nehmen diese Impulse auf und setzen sich aktiv mit dieser Kultur auseinander. Und sie werden feststellen, also eine Kultur kann man natürlich nicht aktiv entwickeln und per Order de Mufti verordnen. Aber Kultur ist eine Entwicklungsfrage. Kultur ist eine, ich habe eine Richtung, da möchte ich hin. Und jetzt fange ich an, Diskussionen zu initiieren, den Austausch zu fordern, Impulsgeber reinzusetzen, Maßnahmen zu machen, wie ich gebe Flyer aus, ich hänge Plakate hin. Das mache ich alles, das unterstützt die Kulturbildung. Ja? Und es bringt sie auch in eine bestimmte Richtung.
Du hast aber auch nur damit begrenzte Steuerungselemente.
Natürlich. Kultur ist eine Sache, die kann sich nur aus Menschen heraus entwickeln. Die entwickelt sich nicht, indem ich sie aufschreibe. Das geht nicht. Kultur ist eine Sache, die kann ich unterstützen, die kann ich. Es ist eine reine passive Steuerung.
Ja, ich überlege, ob ich jetzt den Ultrahammer raushaue und nochmal in die breite Welt rausschaue. Wenn du dir anschaust, technisch sind wir sehr weit. Wir können unheimlich stark telekommunizieren, wir können über beliebig große Entfernungen kommunizieren, wir können große Datenmengen speichern. Also wo ist eigentlich das Problem? Nun ja, Menschen hauen sich immer noch gegenseitig eins auf den Schädel und hören sich gegenseitig schlecht zu. Technik ist viel weiterentwickelt als der Mensch und Menschen zu entwickeln sind lange Prozesse. Das kann funktionieren, das muss nicht. Du kannst es schlecht steuern, es passiert einfach.
Menschen zu entwickeln, Kultur zu entwickeln, ja.
Ja, Policies, nach denen Menschen handeln.
Genau, die Schritte sind sehr klein in der Entwicklung. Man kann es gibt keine Möglichkeiten, große Sprünge zu machen. Und wenn dann große Sprünge gemacht werden, entwickeln sie sich im Laufe der Zeit wieder zurück und werden dann wieder zu kleineren Schritten. Kultur wird aus dem gemeinsamen Verständnis geschaffen, der Leute, die da miteinander interagieren. Und wie gesagt, es ist eine Sache, die rein sozial passiert. Es kann auch Dinge hervorbringen, die ich nicht geplant habe als Kulturentwickler. Ja, es gibt in großen Konzernen gibt es Abteilungen, die sich aktiv mit dem Thema Kultur und Entwicklung auseinandersetzen. Also ich meine, ab einer gewissen Größe.
Ich werfe das Ganze nochmal aus diesen ähnlichen Steuerungsprozess als Beispiel des Marketings rein. Unternehmen suchen in sozialen Netzwerken zu werben und wollen, dass sich ein Virus entwickelt, der sich selbst von alleine weiterverbreitet. Das wird nicht passieren, solange Unternehmen den Finger drauf halten oder steuern wollen.
Genau. Unternehmen, natürlich hat jede Organisation Eigeninteressen und möchte natürlich eine Kultur beziehungsweise irgendwie die Menschen beeinflussen. Das ist der Sinn und Zweck eines jeden Unternehmens.
Gezielt steuern, aber aus meiner Sicht kannst du entweder die Sache laufen lassen und gucken, genau, was passiert, oder du kannst es nicht tun lassen.
Ich kann es eigentlich nur laufen lassen, wenn ich Dinge verbiete. Ja? Also das heißt, schaue, dass ich sie unter der Decke halte, ja, weil verbieten ist ja nichts anderes, als dass ich sie unter der Decke halte. Dann habe ich das Problem, dass ich sie deswegen noch weniger unter Kontrolle habe. Ja? das ist ja, also es gibt dafür schon viele, viele Beispiele, auch vor allen Dingen sehr stark in der Politik. Ja, es gibt immer so das Thema, ich möchte irgendwas verbieten, was ich nicht für gut befinde, was der Demokratie widerspricht zum Beispiel. Ja, aber wenn ich das verbiete, habe ich es nicht mehr unter Kontrolle. Ja, dann ist es weg von der Oberfläche.
Das ist, ja, wir versuchen in der Politik gesellschaftliche Probleme mit technischen Restriktionen zu lösen.
Das ist auch möglich, ja, genau.
Das wird so einfach nicht funktionieren.
Du wirst Menschen nicht begrenzen. Man wird Menschen nicht begrenzen können, in dem, was ihr Interesse ist. Es ist natürlich so, dass der Austausch gefordert werden muss, in der Hoffnung, dass das Gute gewinnt.
Ja, deswegen ist Steuerung für Menschen auch ziemlich schwierig. Unternehmen haben trotzdem die Aufgabe, es zu tun. Und dann mache ich jetzt ein ganz tolles Fass zu und wechsle das Thema. Was macht eigentlich ein Capability Manager?
Genau. Ein Capability Manager ist ein Prozessumsetzer auf operativer Ebene. Das bedeutet...
Wir müssen das Wort operativ klären. Was macht die operative Ebene?
Das ist die Ebene, die die Leistungen erbringt. Das heißt, die Dinge umsetzen, die Maschinen bauen, die Software installieren. Das sind die Leute, die nachher die Dinge produzieren.
Der Mann in der Autowerkstelle, der den Schraubenschlüssel in der Hand hält.
Der ist operativ. Genau. Und ein Capability Manager ist natürlich, wir sprechen jetzt hier auf, da muss natürlich eine gewisse Unternehmensgröße erreicht sein, damit man sich genau so eine Rolle leisten muss. Ja? Ein Capability Manager ist vor Ort bei den Menschen, die die Arbeit machen, da, um dort die Prozesse erstmal des Unternehmens umzusetzen oder umsetzen zu lassen oder eine Umsetzung zu forcieren. Ja, also man versucht dann, die Menschen abzuholen und ihnen zu zeigen, warum Prozesse wichtig sind. Gleichzeitig ist er auch dafür da, wenn man feststellt, dass Prozesse sich nicht so umsetzen lassen, dass man nachregelt, dass man das dokumentiert, transparent macht. Er unterstützt einfach die operativen Kräfte im Rahmen der Ablauforganisation.
Er macht das Rahmenwerk dazu.
Er unterstützt sie beim Durchführen des Rahmenwerks, würde ich eher sagen. Und sorgt dafür, dass dieses Rahmenwerk die Arbeit nicht begrenzt. Ja? Also die Verbesserung wieder zurück in die in die Prozesse reinbringt, die Prozesse verbessert. Dann gibt es das Thema Kennzahlenmanagement. Das bedeutet, man möchte ja Indikatoren haben, wie hoch zum Beispiel der Produktionsdurchsatz ist. Das heißt, wenn wir jetzt mal von dem produzierenden Gewerbe sprechen, wie hoch die Stückzahlen sind, die hinten rauskommen, ja, in welcher Zeit die produziert werden, sowas, ja, das sind Kennzahlen. In der IT wären es dann zum Beispiel Erfolgskennzahlen, Dinge, die erfolgreich gelaufen sind in der Zeit, die man vereinbart hat mit dem Kunden. Diese ganzen Themen, das sind dann Kennzahlen, also zahlenmäßige Erfassung der Ist-Zustände. Und dann zu schauen, was kann man besser machen. Und das macht man zusammen mit den Menschen, die das durchführen. Das heißt, er ist direkt bei den operativen oder durchführenden Kräften da, Mitarbeitern.
Hat er auch was mit Personalentwicklung zu tun, fachliche Entwicklung?
Er hat was mit prozessualer Entwicklung zu tun. Das heißt, er entwickelt die Mitarbeiter auf einer prozessualen Ebene. Er bringt ihnen die Abläufe nahe, er zeigt ihnen die Dinge, die sie nicht von der Linienorganisation mitgeteilt kriegen.
Können wir jetzt im Rahmen der großen Konzernsteuerung noch über Personalentwicklung reden?
Natürlich. Ich tue gerne, was ich kann.
Wie wird eigentlich entschieden, wer neu eingestellt wird, wo entlassen wird von Mitarbeiter? Was willst du bei Personalentwicklung eigentlich steuern? Warum willst du steuern?
Also, um eine Leistung zu erbringen, brauche ich auf der einen Seite Abläufe, auf der anderen Seite Mitarbeiter, die diese Leistung oder diese Werte erbringen. So, das eine stufft das andere. Das heißt, die Linienorganisation, der Teamleiter, sorgt dafür, dass die Menschen da sind und dass die Menschen entsprechend ihrer Fachkompetenz weiterentwickelt werden, entsprechend dem, was zielmäßig vorgegeben ist. Und die Prozesse.
Das Ziel kommt woher? Das Ziel ist ein Unternehmensziel, ist das Ziel des Mitarbeiters?
Genau, das Unternehmensziel wird runtergebrochen bis auf das Ziel des Mitarbeiters. Das heißt, ich habe oben, wie wir vorhin schon gesagt haben, die Vision, ein größter Marktanteil. Dann habe ich die Strategie, mehr Kunden durch Kundenzufriedenheit. Mhm. Dann habe ich die einzelnen Maßnahmen. Und eine der Maßnahmen, und diese Maßnahmen, die werden runtergebrochen und natürlich werden darauf Ziele vereinbart. Das heißt, ein Ziel kann zum Beispiel sein, dass ich meine Mitarbeiter dazu anhalte, immer mit dem Kunden nett zu sprechen. Das ist ein Ziel, immer dem Kunden nett gegenüber zu sein, beziehungsweise der Kunde keine Kundenbeschwerden reinzubekommen. Das wäre ein Ziel. Ja? So.
Und jetzt kann ich das von diesem Ziel wieder auf das Personal rumbrechen.
Genau, indem ich das Personal softskill-mäßig, also das heißt sozial, weiterentwickle, ihnen sie auf Schulungen schicke, wo sie Kommunikation lernen und auch lernen, dass Kommunikation immer beim Gegenüber entsteht und nicht bei einem selbst zum Beispiel. Genau dieses Umdenken, dass mir der andere wichtig ist. Es gibt in der technischen Branche gerne mal immer so die Ansätze, ich bin der Experte, was der Gegenüber sagt, ist mir egal. Genau von diesem Standpunkt wegzukommen, zu sagen, ich höre dir zu. Ich versuche es zu verstehen, was du mir sagst. Und vielleicht werde ich dadurch besser oder wir alle werden dadurch besser. Ja? Das, immer das offene Ohr zum Beispiel. Das ist auch so eine Art der Weiterentwicklung, auch dem Kunden gegenüber. Ja? Und genau diesen Ansatz einfach weiter zu treiben.
Ich kenne das krasse Gegenbeispiel. Ich bin dafür verantwortlich, was ich sage, nicht dafür, was du verstehst.
Nein.
Du erzählst mir gerade das komplette Gegenteil. Du sagst, eine Unterhaltung von einer Person mit einer anderen Person, versuche deinem Gegenüber den richtigen Gedanken zu pflanzen.
Also, das ist der Versuch. Das ist der Versuch der Kommunikation. Aber Kommunikation steht trotzdem beim Gegenüber. Ich meine, ob sie erfolgreich ist, ob sie nachher in deinem Sinne, der kommuniziert hat, ja.
Ja, das wird dann auch spannend, wenn ich als ein Experte mit mehreren Leuten rede und plötzlich bei mehreren Leuten mein eigenes Ziel verfolge.
Genau, noch viel besser das Durchführen von Meetings, dass die Expertise zu schaffen, dass ich mein Wissen weitergeben kann. Das ist natürlich das i-Pünktlichen bei jedem Fachexperten, dass er sein Wissen weitergeben kann, weil dann ist er ein wirklicher Fachexperte, ja. Das ist alles Weiterentwicklungsthema, das ich natürlich auf der sozialen Ebene wunderbar machen kann, aber prozessual nicht schaffe.
Hast du eigentlich Erfahrungswerte, wie viel in einem Unternehmen kommuniziert wird und was du als gesund erachtest?
Wenn es dafür eine Kennzahl gäbe für die Menge an Kommunikation, ich würde mal sagen, in einem Unternehmen wird heutzutage zu viel E-Mail geschrieben und das ist ein sehr guter Indikator dafür, dass es zu viel Kommunikation gibt, wobei die Frage ist, Kommunikation ist auch gleichzeitig so eine Art Innovationsgeber. Das heißt, wenn ich viel kommuniziere, gebe ich viel Impulse raus und habe die Möglichkeit auch dadurch Innovationen zu schaffen.
Ja, und ich kam halt vorhin mit dem Beispiel der Kaffeeküche und dem morgendlichen Treffen als Unternehmenskultur.
Genau.
Da entsteht Kommunikation.
Und da entsteht auch Innovation.
Ja, als ein Nebenprodukt.
Genau. Kommunikation ist ein Impulsgeber erstmal, hauptsächlich. Ja? Und der Austausch von Menschen ist so ungefähr das Beste, was man erreichen kann. Social Media, sage ich dann nur. Ja? Ist so... Social Media an sich ist kein, wie soll ich sagen, Innovationsmotor. Ja? Aber das, was daraus entsteht, das heißt, die Impulse, die ein jeder Mensch aus dem Thema Social Media herausnehmen kann, das ist durchaus ein Nebeneffekt, der eigentlich der beste Nebeneffekt von Social Media an sich ist.
Ich stelle mir gerade mal die Kommunikationsketten vor vom ich habe teilweise der ganz oben vom Konzernchef bis runter zum Teilnehmer in Social Network, der irgendwie mit Ideen zurückkommt.
Funktioniert. Ja, funktioniert.
Ich kann mir nicht vorstellen, wie dieser Weg funktionieren soll. Wir hatten ja vorhin das Beispiel, wie kann der Fachexperte sein Wissen wieder nach seine Wünsche nach oben geben. Du hast gesagt, so, er muss Beispiele bringen, warum es betriebswirtschaftlich sinnvoll ist, damit es wieder von oben nach unten umgesetzt wird.
Genau.
Wie soll das jetzt bei Social Media funktionieren?
Social Media ist bei in Unternehmen, also Enterprise 2.0, gibt es da immer so schöne Schlagwörter. Genau. Das ist eine neue Art und Weise, wie man die Hierarchien aufbauten, schlanker gestalten kann. Ja? Das heißt, ich brauche keine x Hierarchieebenen mehr, sondern ich schaffe es, in der Breite zu kommunizieren auf einer menschlichen Ebene oder beziehungsweise auf einer Social-Media-Ebene und dann auch in die Kommunikation so reinzugehen, dass sie verarbeitbar ist für den Einzelnen. Ja? Also das heißt, so eine Art Timeline durchlesen ist halt doch verträglicher, als wenn ich jetzt 10.000 Menschen gegenüber sitze und jeder kommt mit seinen Ideen um die Ecke. Ja? Das heißt, so eine Art asynchrone Verarbeiten von Informationen, ja, ist es ja auch am Schluss. Ja. Und da funktioniert das ja. Und das ist so auch ein neuer Impulsgeber und das ist die Möglichkeit, wie man auch Verbesserungspotenzial nach oben weitergeben kann.
Ein Impulsgeber, der mir schon in den Sinn kommt, den ich bisher immer falsch verstanden habe, ist, der Konzernchef macht eine Großveranstaltung und spricht mit 4.000 Mitarbeitern der wirklich fachlichen Ebene. Mhm. Und in dem Moment kommen von den Mitarbeitern Anmerkungen, was sie sich denn gerne anders gewünscht hätten. Das ist der falsche Moment, um Ideen in die Gegenrichtung zu bringen.
Das ist der falsche Moment, um Ideen in die Gegenrichtung, um Ideen nach oben zu bringen, weil es einfach nicht verarbeitbar ist. Und auch, wie gesagt, das Ziel des Vorstandsvorsitzenden, der da in dem Moment spricht, auch nicht ist, eine Verbesserung zu erzeugen.
Sondern dem Unternehmen ein Gesicht zu geben.
Und die Mitarbeiter abzuholen und mitzunehmen, ein Verständnis zu erzeugen bei den Mitarbeitern. Es ist nicht das Ziel, das Unternehmen zu verbessern. Andersherum, wenn ich mich auf einer Social-Media-Plattform befinde, dann ist das ja mal zielfrei, sondern es sind lediglich Kanäle, die geöffnet werden und geschlossen werden wieder. Also Diskussionen auf Deutsch gesagt. Und da kann ich das jederzeit tun.
Ist nicht, dass es mir jetzt irgendwie besser gehen würde. Du eröffnest gerade eine unheimlich tröstende Komponente, warum es so läuft, wie es läuft.
Ja, es ist so. Es läuft nicht, es könnte besser laufen, aber es läuft nicht falsch. Das Einzige, was ich denke, was ein bisschen, was falsch läuft, ist das Verständnis der Menschen gegenüber und dass Menschen es immer, vor allen Dingen heutzutage, mit so viel Informationen zugepflastert werden, dass sie echt Schwierigkeiten haben, sich zu entscheiden, was für sie richtig ist und was für sie wichtig ist. Und das kommt auch in der Kommunikation zum Tragen untereinander. Und das ist schon sehr schwierig.
Du meinst, Leute kommunizieren die falschen Sachen?
Leute legen auch teilweise Wert auf die falschen Sachen für sie und das kommt auch in der Kommunikation dann zum Tragen, dass sie das nicht verstehen, was man eigentlich gerne bei ihnen verstanden hat. Kommunikation steht beim anderen, ja, das kennen wir schon. Ja. Mhm. Wenn du mit Informationen vollgepfropft à la Facebook und Konsorten, dann wird es schwierig zu verstehen. Weil Menschen haben einfach nur eine begrenzten, also auf Zeit hingesehen, einfach nur eine begrenzte Menge an Aufnahmekapazität und die wird alleine schon durch solche Social-Media-Plattformen ja schon wieder in Anspruch genommen und schon vorbesetzt.
Ganz platt gesagt, nicht jeder Kommentar kommt durch.
Genau, nicht jeder Kommentar kommt durch, richtig.
Hast du jetzt noch Themen, die du jetzt noch spontan anhängen möchtest?
Nö.
Sonst fasse ich es mal zusammen, ein umfassender Blick auf Kommunikationsstrategien in Großkonzernen.
Auf jeden Fall.
Ja, danke, dass du hier warst.
Danke auch, Markus.
Und frohes Schaffen. Ciao.
Ebenfalls, danke.